Lasst uns weiter im Gebet bleiben vor dem Herrn. Wir haben es schon gehört, wie wichtig es ist, dass wir offen sind und offen bleiben für das Wirken des Heiligen Geistes. Herr, wir sind vor dir als Gemeinde und wir wissen, dass jedes Einzelne von uns wertvoll ist, weil du uns erlöst hast am Kreuz. Und du hast uns gesagt, meine Schafe hören meine Stimme. Herr, lass es geschehen, dass dieses lebendige Wort Gottes in unsere Herzen hineinfallen kann. Nicht durch Heer und nicht durch Kraft geschieht es, sondern durch den Heiligen Geist. Und das Wehen des Geistes ist etwas, was wir menschlich nicht erklären können. Es ist das Wehen des Geistes, das unsere Herzen anrührt, das unsere Herzen verändert, das unsere Herzen entzündet, das unsere Herzen entflammt und brennend machen kann. Es ist eine Person hier und der Herr hat klar zu mir gesprochen, als ich mit dem Auto hier hinfuhr, dass es eine Mutter ist mit mehreren Kindern und eines dieser Kinder ist im Moment sehr, sehr schwierig. Und der Herr möchte dieser Mutter sagen, obwohl dieses Kind sehr schwierig ist und pädagogisch alle Möglichkeiten zu versagen scheinen, ich habe meine Hand auf dieses Kind gelegt. Und du wirst staunen, was aus diesem Kind werden wird. Die Menschen, die dieses Kind beurteilen, beurteilen es aus ihrer menschlichen Perspektive. Aber ich bin der Herr. Ich habe einen Plan mit diesem Kind und ich ermutige dich, das Wichtigste in der Pädagogik bei diesem Kind ist, dass du in der Ruhe von mir bleibst und nicht verzweifelst. Ich habe meine Hand auf dieses Kind gelegt und aus diesem Kind wird ein Zeuge für mein Reich werden. Amen. Ich heiße euch auch herzlich willkommen. Lasst uns als Gemeinde immer offen sein für den Herrn. Amen. Dass er hineinsprechen kann in unser Leben. Wir haben ja einen lebendigen Gott, der mit uns Gemeinschaft haben möchte. Und das Christenleben, das Leben eines Christen, der Jesus kennengelernt hat, ist viel facettenreicher, farbiger, vielfältiger, als wir das oft wahrnehmen. Auch die Bibel hat eine Tiefe, auch eine farbliche Tiefe, eine Nuancenreichheit in den Ausdrücken, in dem, was uns hier gesagt wird, dass wir nie an ein Ende kommen im Studieren. Wir werden bis ans Lebensende staunen, welche Tiefe hier Gott offenbart hat. Wisst ihr, das ist wie bei einer Bergwanderung. Jetzt kommen die ersten Krokusse, habe ich schon gesehen, beim Alpengarten Hörreli oben. Dann kommen nachher die Enziane und dann kommen alle diese wunderbaren Alpenblumen. Ja, viele Leute, die laufen einfach da vorbei, die sehen das gar nicht. Aber da ist ein Reichtum da, den Gott geschaffen hat. Und genau diesen Reichtum haben wir auch in der Bibel, diese Vielfalt. Vieles, was wir so alltäglich so mit einem Wort umreißen, Gebet, was für gewisse Christen eine Last ist. wird in der Bibel von verschiedensten Seiten beleuchtet in der Pflege der Beziehung mit Gott. Gebet ist nicht einfach etwas Eintöniges. Ich habe letzthin einen Beobachterartikel gelesen, da hat ein junger Mann in Amerika ein farbloses Pulver zusammengestellt, das furchtbar schmecken muss. Und auf der ganzen Welt hat er nun Leute gefunden auf dem Internet, die auch dieses farblose, furchtbar schmeckende Pulver essen, mit der Begründung, man müsse dann nicht mehr einkaufen gehen, weil in diesem Pulver sei alles drin, was der Mensch brauche, und man könne dann die Zeit sparen, um in den Mikroskop und so weiter zu gehen, und man habe dann dieses farblose, grusige Pulver und man könne das am Morgen essen und dann habe man für den ganzen Tag sämtliche Vitamine, Spurenelemente und so weiter aufgenommen. Am Abend machte meine Frau Madeleine einen wunderbaren Salat und ich sagte zu ihr, Madeleine, ich danke dir, dass ich nicht ein solches farbloses Pulver essen muss, und ich gehe auch gern mal einkaufen und sehe das Gemüse an und so weiter. Also das ist doch schlimm, wenn man ein solches Pulver essen muss. Aber so leben gewisse Christen. Aber habt ihr das gewusst? Da sagt man, ja, Gebet, ja, ich muss beten. Muss für die Firma beten, für die Familie beten, für die Kinder beten. Ich weiß vor lauter Gebetsstress gar nicht mehr, wie ich das alles unterbringen soll. Wisst ihr, ein solches Christenleben macht erstens keinen Spaß, ist zweitens ungenießbar, wie ein solches farbloses Pulver, und ist drittens ineffizient. Ein Christ, der Gebet als eine solche Last anschaut, wird nicht weit kommen. Gebet ist sehr vielfältig beschrieben in der Bibel, was es bedeutet. Es hat sehr viele Facetten. Und ich möchte einen solchen Akzent heute mit euch herausarbeiten, damit wir ein bisschen von der Pulverernährung wegkommen. Amen. Amen, dass wir nicht Pulver essen müssen, farbloses. Zwar alle Substanzen sind drin, Dürre, Leere, irgendwie über die Bibel, wo die Leute mit einem furchtbaren Gesichtsausdruck die Bibel studieren, dürres Körnli picken, sondern dass wir hineinkommen in das, was Gott wirklich gesagt hat in der Bibel. Also ein Reichtum, so eine Fülle. Und das sehen wir hier in diesem Text 1. Samuel 30, 1 bis 7, den ihr ja auch nächste Woche in den Zellen behandeln werdet. Und die Zellenleiter unter uns haben vielleicht das Blatt vor sich und können so auch der Lektion folgen. 1. Samuel 30, 1 bis 7. Als nun David samt seinen Männern am dritten Tag nach Ziklag kam, da waren die Amalekiter in das Südland und in Ziklag eingefallen, und sie hatten Ziklag geschlagen und es mit Feuer verbrannt. Und sie hatten die Frauen und alles, was dort war, weggeführt, vom Kleinsten bis zum Größten. Sie hatten aber niemand getötet, sondern sie weggetrieben und waren ihres Weges gezogen. Als nun David samt seinen Männern zur Stadt kam, siehe, da war sie mit Feuer verbrannt und ihre Frauen, ihre Söhne und Töchter waren gefangen weggeführt worden. Da erhoben David und das Volk, das bei ihm war, ihre Stimme und weinten, bis sie nicht mehr weinen konnten. Also es ist hier so eindrücklich beschrieben, wie diese Kriegsmänner weinten. Auch die beiden Frauen Davids, Achinoam, die Jezreelitin, und Abigail, die Frau Nabals, des Karmeliters, waren gefangen weggeführt worden. Und David war sehr bedrängt, Denn das Volk wollte ihn steinigen, weil die Seele des ganzen Volkes erbittert war, jeder wegen seiner Söhne und wegen seiner Töchter. David aber stärkte sich in dem Herrn, seinem Gott. Ich übersetze hier den letzten Satz noch einmal genauer oder mit einer Variante aus dem Hebräischen. David ermutigte sich in dieser hoffnungslosen Situation selbst in dem Herrn, seinem Gott. Steht hier nicht, David betete, sondern es steht hier nuancenreich eben, er ermutigte sich selbst in dem Herrn, seinem Gott. Oder David stärkte sich selbst und gewann feste Standkraft in dem Herrn, seinem Gott. Ein ganz interessanter Akzent des Gebets wird uns hier gezeigt. Selbstverständlich hat das mit Gebet zu tun, aber es wird eben anders formuliert. Der Reichtum der Bibel ist es eben, hier eine Gebetsform uns zu zeigen, die wir vielleicht selbst gar noch nie kennengelernt haben. Die Bibel ist sehr, sehr vielfältig. Sich selbst ermutigen, heißt das hier, im Herrn. Wie meisterte David diese katastrophale Situation? Das ist das Thema. Es heißt hier nicht einfach, dass er betete, sondern er ermutigte sich selbst in dem Herrn. Er wird ein Verb gebraucht, das 291 Mal vorkommt im Alten Testament. Stark sein, stark werden bedeutet es, Mut haben und auch festmachen. Es wird zum Beispiel gebraucht, ihr kennt diese biblische Szene beim Mauerbau des Nehemia, wo die Mauer befestigt wird. Stark sein, festmachen, dass die Mauer fest gebaut wird. Die Maurer unter uns, die wissen, wie das geht. Den Kessel nehmen und dann wirklich betonieren und dann den Pflaster nehmen und dann sauber die Steine legen und festmachen. Es wird häufig gebraucht in diesem Zusammenhang, aber hier wird es eben, die Grammatiker sagen, reflexiv gebraucht. Also nicht stärken, ermutigen, etwas aktiv tun, um etwas zu stärken, sondern es bedeutet hier 27 Mal, kommt dieser Chasak so vor im Hitpael, sich selbst stärken, sich selbst ermutigen. Das Gleiche, was man beim Mauerbau nach außen macht, nach innen tun. Habt ihr den Gedanken? Sich selbst stärken, sich selbst zusammennehmen, sich selbst stark machen, seine Kräfte konzentrieren und selbst Mut fassen. Auf jeden Fall hat David in dieser Situation gebetet, aber hier ist eben eine spezielle Art von Gebet, eine spezielle Art von Pflege der Beziehung mit Gott gemeint. Und die große Frage angesichts dieser katastrophalen Situation ist nun, wie hat David das gemacht? Sich selbst gestärkt im Herrn. Wie genau? Wie macht man das? Möchtest du auch gestärkt werden im Herrn? Möchtest du die Fähigkeit entwickeln, dich selbst zu ermutigen im Herrn? Wow, wenn wir das können, wenn wir das lernen in der Kraft des Heiligen Geistes, dann haben wir die Batterieladung immer bei uns. Immer. Auch während einer Sitzung im Geschäft. Ist das so? Auch in einer Erziehungssituation. Auch wenn wir im Zug unterwegs sind. Auch wenn wir vor einem Gespräch stehen als Versicherungsmakler und wir hoffen, dass wir einen Abschluss machen können. Immer ist dann diese Möglichkeit da, sich selbst zu ermutigen, sich selbst zu stärken im Herrn. Das ist nicht auf den Gottesdienst beschränkt. Nun, wir müssen zuallererst sehen, dass David in einer furchtbaren Lage war. Sein ganzer irdischer Besitz, alles was er hatte, wurde ihm mit einem Schlag genommen. David wohnte damals in Ziklag, das ist im heutigen Gazastreifen, also in der Region, wo heute das palästinensische Gebiet ist, in Gaza unten, 25 Kilometer südöstlich von Gaza. Und dort aus machte David Feldzüge. Von einem solchen Feldzug heimgekehrt, sieht er nur noch rauchende Trümmer. Stell dir mal vor, du kämst nach Hause jetzt und nur noch rauchende Trümmer. Die Amalekiter waren in seiner Abwesenheit über die Stadt hergefallen, hatten sie ausgeplündert und verbrannt. Frauen und Kinder, Hab und Gut hatten die Feinde mitgeschleppt, nur rauchende Trümmer waren übrig geblieben. Stellt euch einmal die Verzweiflung dieser kampferprobten Männer vor, als sie erschöpft von diesem Feldzug nach Hause kamen. Alles, was sie auf Erden Liebes hatten, auch ihre Frauen und Kinder, alles war weg. Und man wusste nicht, wohin sind die Amalekiter mit den Frauen und Kindern gegangen. So viel war klar. Es war nirgends eine Aussicht da, diese Frauen und Kinder je wieder zu bekommen. Das war zum Verzweifeln. In diesem ganzen Jammer heißt es hier, und David ermutigte, er stärkte sich selbst in dem Herrn, seinem Gott. Er betete nicht einfach, Herr, hilf, Herr, tue dies und das, sondern er nahm eine ganz bestimmte innere Haltung ein, um gestärkt zu werden in dem Herrn. Er stellte sich den Herrn vor Augen. Wir haben es gehört, wie wichtig es ist, dass das Wort Gottes nicht nur verstandesmäßig da ein bisschen die Oberfläche streift, sondern hineindringt in unsere Herzen. Und David stellte sich den Herrn vor Augen. Weil er mir zur Rechten ist, werde ich nicht wanken. Kennt ihr diesen Vers? Wunderschön. Der Herr ist meine Burg, meine Zuflucht, meine Felsenkluft. Hast du dieses Bewusstsein, wenn du morgen ins Büro gehst, der Herr steht und geht zu deiner Rechten. Er ist bei dir. Er geht mit dir. Ich halte, wir haben große Defizite bei diesem Punkt. Du hast es richtig gesagt, Marc. Wir sind total überwacht. Wir meinen, wir können die ganze Welt am Handgelenk kontrollieren. Und wenn ich den Puls kontrollieren kann, kann ich doch meine Gesundheit kontrollieren. Die Leute sagen zum Arzt, aber jetzt habe ich 20 Jahre immer Körnlein gegessen. Und ich habe immer genau alles so gemacht, damit ich ein gesunder Mensch bin. Und jetzt habe ich eine Diagnose. Wie ist das möglich? Der heutige Mensch ist in einem Kontrollwahn. Er meint, er könne das Leben technologisch und so weiter kontrollieren, in den Griff bekommen, auch mit einer solchen Uhr und mit solchen Mitteln. Wisst ihr, die Unsicherheit wird bleiben. Unser Leben ist nur in der Hand des Herrn sicher. Er ist der Einzige, der diese Kontrolle ausüben darf über unserem Leben, weil wir unser Leben ihm übergeben haben. Amen. Nicht die Apple Watch, sondern der Herr. Der Allmächtige, den wir in der Taufe bekannt haben. Ich gehöre dem Herrn mit allem, was ich bin und habe. Und ich möchte ihm und seinem Reich zur Verfügung stehen. Und ich habe das Eigentumsrecht meines Lebens dem Herrn abgetreten. Hast du das getan? Dann darfst du dein Leben in die Hand des Herrn erlegen, auch heute Morgen wieder. Und wenn jemand da ist, der das noch nicht getan hat, heute ist der Tag des Heils. Heute ist die Möglichkeit, unser Leben, unser ganzes Leben, unsere Gesundheit, unser Eigentum, unsere Fähigkeiten in die Hand des allmächtigen Gottes zu legen. Was uns die meiste Lebenssicherheit gibt, ist die Zuflucht, die wir bei unserem wunderbaren Herrn haben. David ermutigte sich selbst, indem er sich die rettende Burg des Herrn vor die inneren Augen stellte. Was macht ihr, wenn ihr eine Burg besucht? Schaut ihr dann nur einfach die Truhen an und so weiter? Ich schaue immer aus dem Fenster und sage mir, eine solche Burg ist der Herr für mich. Amen. Wow. Eine feste Burg ist unser Gott. Eine gute Wehr und Waffen, hat der große Reformator in seinen Kämpfen drin gesagt. Dadurch erhob der Herr David über die Situation. Er wusste, der Herr hat die Kontrolle. Es geschieht nichts ohne die Zustimmung des Herrn. Vielleicht steht jemand von uns in einer sehr schwierigen finanziellen Situation oder vielleicht hat jemand eine niederschmetternde gesundheitliche Diagnose erhalten. Hier habe ich auch einen Impuls vom Herrn bekommen. Es hat jemand eine solche Diagnose bekommen und der Herr möchte dieser Person sagen, diese Diagnose ist ein menschliches Wahrscheinlichkeitsurteil und sagt überhaupt noch nichts aus. Erstens über die Heilungskraft, die ich habe und über die Entwicklung, die diese Krankheit nehmen wird in deinem Leben. Lass dich von dieser Diagnose nicht niederdrücken, denn eine ärztliche Diagnose ist kein göttliches Urteil, es ist ein menschliches Wahrscheinlichkeitsurteil über die gegenwärtige Situation und ich, der Herr, ich selbst bestimme darüber, wie lange dein Leben hier auf dieser Erde noch dauert. Können wir da alle auch Amen dazu sagen? Der Herr bestimmt, wie lange ich noch hier bin. Und solange wir einen Auftrag haben, Lukas, bleiben wir hier auf dem Posten. Amen. Und nun kommt der zweite Punkt hier in diese Situation, der sehr, sehr unangenehm war, weil zum einen brannten diese Gebäude, es gab kein Zurück mehr in diese Stadt hinein, das ist schlimm genug. Aber dazu kam noch etwas ganz anderes. Wenn David in die Gesichter seiner Freunde schaute, sah er Zorn, sah er Groll, sah er Hass und er war von seinen engsten Freunden in dieser Situation total verlassen. Wisst ihr, was das für Leute waren, mit denen David diesen Feldzug machte? Kennt ihr die Höhle Adulam? Habt ihr mal von der Höhle Adulam gehört? In dieser Höhle Adulam hatte David diese Leute gesammelt. Es waren Leute, die in tiefsten Problemen steckten, die Schulden hatten und die keine andere Möglichkeit mehr hatten, als bei David unterzukommen. David hat diesen Leuten einen Job gegeben. David war das Sozialamt dieser Leute gewesen. Das letzte soziale Netz. David hat diese Leute mit einem Job versehen, hat ihnen Arbeit gegeben und sie konnten mit ihm zusammen diese Feldzüge machen. David war derjenige, der diesen Leuten geholfen hatte. Und in dieser Situation kehrten sich die Gesichter dieser Leute gegen den David, der diesen Leuten geholfen hatte. Und es heißt hier, sie hatten einen solchen Hass auf David, einen solchen Groll, weil das geschehen war. Sie wollten David steinigen. Es ist nicht so angenehm, wenn du auf dem Sozialamt einem hilfst und alles für ihn machst und dann am nächsten Tag kommt er mit einem großen Bollenstein und will dich steinigen. Eine sehr unangenehme Situation. Und David war sehr bedrängt, denn das Volk wollte ihn steinigen, weil die Seele des ganzen Volks erbittert war. Jeder wegen seiner Söhne und wegen seiner Töchter. Wörtlich heißt es hier, David war in eine enge Ecke getrieben und seine Feinde drangen auf ihn ein. Habt ihr das schon einmal erlebt? Hoffentlich nicht so wie David. Was heißt das, in eine enge Ecke getrieben? Ich hoffe, das Mikrofon funktioniert hier hinten auch noch. David wurde in eine enge Ecke getrieben. hier in der Ecke, ja, das ist doch eine gute Sache, wenn der Kleine da ein bisschen zur Mutter kann. In der engen Ecke gab es keine Möglichkeit mehr, weiter zurückgedrängt zu werden. Aber wisst ihr, was dort in der engen Ecke geschah? Je weiter wir in einer solchen Situation in die Ecke getrieben werden, umso mehr werden wir in die Arme dessen getrieben, der alle Kraft und alle Autorität und alle Macht hat. Wisst ihr, wer in der Ecke war? Der Löwe von Juda, der David half, in dieser Situation Kraft zu bekommen und die Situation zu meistern. Könnt ihr euch vorstellen, was die Leute sagten? Was ist das für ein Heerführer, der zu spät kommt und seine eigene Feldzugsbasis nicht schützen kann? Hätte man nicht viel früher zurückkehren müssen? Was für ein unfähiger Feldherr, strategisch eine Null und eine Nichts. Was für ein Amateur. Was glaubt er eigentlich? Wir setzen unser Leben aufs Spiel und er führt uns wie eine Gruppe von Pfadfindern in einem Jugendlager. Und am Schluss brennt alles. So vergalten diese Menschen David, was er für sie getan hatte. Könnt ihr euch vorstellen, der Groll, der in ihm aufkommen konnte. Ich habe so viel für diese Leute getan und jetzt vergelten sie mir das mit diesem Zorn, mit diesem Hass. Der Anblick der Trümmer und der Brände in Ziklag war deprimierend. David war wirklich in einer ganz engen Ecke getrieben worden. Wie hätte eine solche Ungerechtigkeit David mit finsterem Groll erfüllen können? Kennt ihr den Spruch? Undank ist der Welt Lohn. Das könnte man hier sagen. Undank ist der Welt Lohn. Aber David wusste, in der engsten Ecke steht hinten in der Ecke der Herr. Je mehr sie mich in die Ecke treiben, umso mehr bekommen sie es mit dem Herrn und seiner Kraft zu tun. In der Bedrängnis hast du mir Raum gemacht. Vielleicht hat jemand von uns eine Scheidung erlebt und kann sich nicht mehr vorstellen, dass es unter Menschen Gerechtigkeit und Vertrauen geben kann. Vielleicht hat jemand in der Familie Ungerechtigkeit und Zurücksetzung erfahren. Wenn wir in dieser Weise bedrängt sind, so wollen wir uns an David ein Beispiel nehmen. Er wusste, es ist der Herr, der auch in der Ecke der Bedrängnis bei ihm ist. So konnte er den Groll über den Undank seiner Freunde besiegen. Und David stärkte sich selbst in dem Herrn, seinem Gott. Er ließ dem Groll keinen freien Lauf, sondern er stärkte sich in dem Herrn, seinem Gott. Und schließlich lag über all diesem, und das ist etwas sehr, sehr Schweres, wenn das in unserem Leben vorkommt, eine quälende Ungewissheit über den Willen Gottes. Es ist nicht so, auch nicht bei einem pfingstlichen Christen, dass Gott immer und in jeder Situation zack, zack seinen Willen offenbart. Es gibt Momente, wo diese quälende Ungewissheit da ist. Ja, wie geht es weiter? Und das war eine solche Situation. David wusste nicht, wie es weitergeht. Was sollte als nächstes geschehen? Waren die Frauen und Kinder noch am Leben? Damals hatte man noch keine Geräte, wo man das feststellen konnte. Waren die Frauen und Kinder noch am Leben? Wenn ja, auf welchem Wege sollte man die Amalekiter verfolgen? Eine quälende Ungewissheit lag über der Situation. David wusste, die Ermutigung, die er jetzt brauchte, die konnte nur vom Herrn selbst kommen. Er beauftragte den Priester Abiatar mit dem Ephod zu ihm zu kommen und gemeinsam suchten sie, den Willen des Herrn zu erfahren. Zu diesem sich stärken im Herrn gehört die ruhige Gewissheit, dass der Herr uns in wichtigen Situationen seinen Willen zeigen wird. Die ruhige Gewissheit, innere Gewissheit, dass der Herr uns in solchen schwierigen Situationen seinen Willen zu seiner Zeit offenbaren wird. Und siehe da, Gott gab ihm Klarheit, dass er mit innerer Gewissheit die schwierige Verfolgung der Amalekiter aufnehmen und siegreich hinausführen konnte. Wenn wir uns im Herrn stärken und dabei den Herrn über unseren Weg befragen, so lichten sich die Nebelschwaden über den Weg, den wir zu gehen haben. Wisst ihr, dass Paulus das auf vielen seiner Missionsreisen erlebt hat? Wir staunen ja über die Präzision, mit der Paulus von Gott geführt wurde, oder nicht? Mit unglaublichen Präzision, also wirklich ein Navigationsgerät, sehr sensibles Navigationsgerät hatte Paulus für die Führung des Herrn. Das wünschen wir uns auch, dass wir so geführt sind wie Paulus. Aber wisst ihr, Paulus hat oftmals Situationen erlebt, wo seine Überzeugung nicht übereinstimmend war mit dem, was Gott tun möchte und wollte. Gemäß Apostelgeschichte 16,6 wurde Paulus vom Heiligen Geist verwehrt, das Wort Gottes in der damaligen römischen Provinz Asien zu verkündigen. Ist das eine gute Sache, wenn man irgendwo hin will, um das Wort Gottes zu verkündigen? Was meint ihr? Steht da der Herr dahinter? Das ist eine gute Sache. Und trotzdem heißt es in diesem Text, Paulus wurde verwehrt, dort das Wort des Herrn zu verkündigen. Oder nachher versuchte er, er sagt, wenn es beim ersten Mal nicht klappt, probiere ich es beim zweiten Mal. Er versuchte nach Bithynien in den Norden der heutigen Türkei gegen das Schwarze Meer zu reisen. Das ist ein Vers weiter. Da heißt es, aber der Geist Jesu ließ es ihnen nicht zu. Ja, wir reden heute immer nur, der Herr führt dich, der Herr leitet dich, der Herr geht mit dir, aber wir hören nie. Es gibt Situationen, in denen wir etwas machen wollen und der Heilige Geist kommt und spricht und sagt, Markus, nein. Ich habe ein inneres Signal, wenn an Sitzungen etwas faul ist, vom Heiligen Geist. Dann weiß ich, Markus, mach das nicht. Da ist etwas faul. Ich brauche das. Weil bei diesen Entscheidungen geht es manchmal um viel Geld oder zukunftsweisende Projekte. Und ich weiß dann, der Herr, der Allmächtige, der alles weiß, hat mich jetzt gewarnt. Amen. Ist das möglich, dass der Herr bei euch jungen Leuten nicht immer sagt, alles in Ordnung, super, geh vorwärts und so weiter, sondern dass der Herr plötzlich sagt, stopp, gibt's das? Kann das vorkommen, Pascal? Im Leben eines jungen Menschen, in Fruttigen, im schönen Berner Oberland, dass Gott sagt, stopp. Der Herr führt uns. Amen. Viele Menschen möchten den überwältigenden Segen der Geistesleitung erleben, aber sie möchten auch gleichzeitig ihren liebgewonnenen Plänen und Überzeugungen weiter diese verfolgen. Wenn du die Geistesleitung lernen willst, dann stelle dich darauf ein, dass Gott ab und zu Nein sagt, damit du den richtigen Weg findest. Die quälende Ungewissheit, die kann manchmal über unserem Leben sein, aber wenn wir uns stärken im Herrn, wird der Herr uns seinen Willen offenbaren. Und bei Paulus war es so, nachdem er zwei Wege gehen wollte und beides Mal der Herr einen Widerstand setzte, kam dann in der Nacht ein Gesicht. Und darum sind wir auch evangelisiert worden hier in Europa, dass Paulus hinüberging nach Europa und dann für uns dort drüben evangelisierte, dass er dann nach Philippi kam und die ganze Entwicklung geschah in diese Richtung. Das war der Wille Gottes. Oh Herr, hilf, dass wir lernen, auf deine Stimme zu hören. Und dass wir gehorsam sind, um das zu tun, was du möchtest. Herr, hilf, dass wir eine Sensibilität für deinen Geist entwickeln, auch morgen wieder im Geschäftsleben, damit dein Geist unser Leben regieren kann. Wir möchten nicht in zwiespältige Dinge hineinkommen. Wir möchten nicht Verträge schließen, die nicht sauber sind. Wir möchten auch nicht mit Leuten zusammen sein, die nicht die Wahrheit sagen. Wir bitten dich, offenbare diese Dinge in unserem Leben, damit wir ein sauberes Leben mit dir leben können. Damit deine Salbung, damit deine Kraft über uns sein kann. Amen. Wie wir gesehen haben in diesem Text, ist sich stärken im Herrn, sich ermutigen im Herrn, mehr als beten, danken, Fürbitte tun, Lobpreis, Anbetung. Sich stärken, sich selber ermutigen im Herrn, enthält zwar Elemente dieser Gebetsformen, aber es ist ein spezieller Vorgang. Wenn wir diesen lernen, werden wir reich gesegnet werden. Dieser Vorgang setzt voraus, dass wir eine geistliche innere Kenntnis davon haben, wer der Herr ist und welche Verheißungen er uns gegeben hat. Wir haben drei große Schwierigkeiten gesehen, welche David durch die Stärkung im Herrn überwand. David überwand das Gefühl der puren Verzweiflung im Angesicht dieser hoffnungslosen Situation. David überwand, das ist sehr schwer. Das kann nur jemand, der in einer geistlichen Verbindung mit dem Herrn lebt. David überwand den Groll gegen seine Freunde und Kumpanen, die ihn bedrängten und steinigen wollten. Und schließlich, David überwand die Ungewissheit und Unklarheit über die nächsten Schritte und über den Willen Gottes. Warum klagen so viele Christen heute, dass ihr Glaubensleben so kraftlos ist? Es wird doch gebetet, es wird gedankt, es wird Fürbitte getan, es wird Lobpreis und Anbetung praktiziert in gewissen Gemeinden bis zum Abwinkeln. Bis zum Abwinkeln. Und trotzdem ist dann das geistliche Leben nicht gefüllt. Wenn wir lernen, mit David im Herrn gestärkt zu werden, uns selbst zu ermutigen im Herrn, da braucht es noch etwas anderes dazu. Da braucht es das Bewusstsein, das in der Lehre gefestigt wird, im Gottesdienst gefestigt wird, das in den Seminaren gefestigt wird, das vielleicht an der Kurzbibelschule auch gefestigt wird. Gott ist eine lebendige Person. Dieses Bewusstsein. Hast du dieses Bewusstsein? Wenn du morgen unterwegs bist in die Schule, an den Arbeitsplatz. Gott ist eine lebendige Person. Gott ist der Schöpfer und Vater aller Dinge. Er hat auch mich erschaffen. Jesus hat mich mit seinem Blut erlöst. Ich habe einen freien Zugang zu Gott. Ich habe die Möglichkeit, seine Stimme zu hören, weil sein Blut hat mich gereinigt. Darum kann ich seine Stimme hören. Ich lebe in ihm, in Jesus. Darum kann ich auch gestärkt werden in ihm. Ich gehöre dem Herrn. Ich bin sein Eigentum. Das muss in unseren Herzen verankert sein, Geschwister. Oh, da beten wir doch, dass dieser Same auf guten Boden fallen kann, dass dieser Same Frucht bringen kann für die Ewigkeit. Christliche Fernsehprogramme sind kein Ersatz für eine lebendige Beziehung mit dem Herrn, für das unter das Wort kommen und aufnehmen dieser herrlichen Perspektive. Lass uns doch miteinander noch ein Lied singen und den Herrn ehren. Wir wollen dem Herrn vertrauen, dass er uns ermutigen kann und wir lernen, uns selbst im Herrn zu ermutigen. Der David wusste, dass es angesichts der verzweifelten Situation nur eine Möglichkeit gab, dass er sich voll und ganz auf seinen wunderbaren Herrn ausrichtete. Lass uns miteinander aufstehen.